Radio 1. Nur für Erwachsene.
So, wir kommen zu meinem nächsten Gast. Tilman Birr heißt er. Er ist Autor, Liedermacher und Kabarettist. Und seine Karriere startet 2002 ungefähr mit der Gründung der Lesebühne ihres Vertrauens in Frankfurt am Main. Es zieht ihn auch nach Berlin, wo er Mitglied der Berliner Samstagshow wird und außerdem den Poetry Slam Saal Slam moderiert. Es folgt ein erstes Soloprogramm sowie ein erster humoristischer Roman. Und dann folgt auch schon sein erstes Musikalbum. Tilman Birr ist ein Mann mit wirklich vielen Talenten. Wir haben ihn heute in seiner eigenen als Autor eingeladen, denn sein zweiter Roman ist fertig und der heißt Wie sind Sie hier reingekommen? Wir werden darüber sprechen, hoffentlich auch erfahren, wie wer wo reingekommen ist und er wird ein bisschen für uns daraus lesen. Herzlich willkommen, hier ist Tilman Birr. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich muss mal vorweg echt was fragen. Ich finde das immer so beeindruckend, wenn Leute so wie du so scheinbar unfassbar viele Talente haben und die alle unter einen Hut kriegen. Wie machst du es? Bist du ein tierisch organisierter Mensch?
Ach Gott, ja. Also ich könnte Leute nennen, die sagen würden, nein, überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich schon. Ich weiß es selber nicht so genau. Es ist ja häufig so, dass man irgendwas gemacht hat und ein halbes Jahr später drauf guckt und sich denkt, wie habe ich das eigentlich hinbekommen? Keine Ahnung mehr.
Aber arbeitest du an allen möglichen Sachen parallel? Kriegst du das hin oder musst du es zumindest absetzen und erst das Buch, dann die Platte dann?
Also wenn es eine größere Sache ist wie ein Buch, dann muss man sich natürlich reinknien. Dann kann man nicht die ganze Zeit nebenher was machen. Man kann aber natürlich es liegen lassen für einen Monat und in der Zeit was anderes machen und sich dann wieder reinknien. Dann hat man noch mal eine andere Sicht drauf bekommen. Aber grundsätzlich steht man bis oben, bis Oberlippe, Unterkante, andersrum, im Buch, im Stoff, wenn man das macht, ja.
Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. In diesem Buch, und darüber wollen wir ja so ein bisschen reden, auch inhaltlich, treffen wir einen jungen Mann namens Wolfgang Schneider. Der ist jung und erwartungsgemäß etwas unzufrieden mit seinem nicht so spannenden Namen. Er spielt Theater, er gerät in die Berliner Kunstszene der Nullerjahre. Die Handlung hat zeitliche und räumliche Parallelen zu deinem Lebenslauf. Darum habe ich das vorhin so ein bisschen ausgebreitet. Auch bei dir ging es so ungefähr 2002 irgendwie los. Wie viel Tilman steckt im Wolfgang beziehungsweise im Buch?
Also ich habe versucht, das klein zu halten, weil ich das ja selber auch nicht mehr machen will. Ich habe das im ersten Buch, war das fast, ich will nicht sagen 100%, aber doch sehr deutlich. Und ich war natürlich in der Zeit auch schon in Berlin. Ich bin ein paar Jahre vorher gekommen, glaube ich 2000. Aber viele Sachen, die er hat, habe ich nicht. Zum Beispiel die Vorliebe für Fantasy, die sich auch durch den Roman zieht. Eine gewisse Wurstigkeit und auch so ein bisschen erschlagen zu sein von der Stadt, in die man gekommen ist. Er kommt ja aus Westfalen. Und
nichts gegen Westfalen.
Nein, überhaupt nicht. Aber wenn man jetzt in Löhne, sag ich mal, aufgewachsen ist und dann nach Berlin kommt, dann denkt man, was ist mit euch hier eigentlich allen los?
Wie heißt das so schön, so ziemlich am Anfang des Buches, wo man mit dem Bedrucken von Taschen irgendwie seinen Lebensunterhalt verdienen
genau,
kann.
Ja.
Da ist was Wildes los in diesem Berlin. Gibt es sowas wie eine Initialzündung zu einem Buch? Also ist was Besonderes passiert, wo du gedacht hast, ha, daraus muss ich ein Buch machen, jetzt setze ich mich hin? Oder wie kommt so eine Geschichte zu dir?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist mir auch schon bei einem Buch mal passiert, dass ich einfach eine Geschichte gelesen habe und dachte, die finde ich ganz gut, ich glaube aber, ich kann sie besser. Und sie dann selber nochmal anders umgedreht und nochmal geschrieben. Und das war sondern so die Keimzelle für das Buch, das ich damals geschrieben habe. Das war mein zweites. Bei der Geschichte war es so, dass ich eigentlich schon immer so eine Art Coming-of-Age-Geschichte schreiben wollte von jemandem, der sich fragt, was... Ich bin jetzt hier, ich bin zum ersten Mal von zu Hause weg. Was ist, ich verstehe euch alle nicht, ihr redet alle so komisch, ihr seid so wichtig, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Und der das dann in einem längeren Prozess dann zu sich selbst und zu seinen Fähigkeiten findet. Und eine Sache, die hier sehr stark war, das hat mir jemand erzählt von einem Menschen, der sich auf einen Job am Theater beim Einlass bewerben wollte, zufällig in ein Vorsprechen hineinbekommt und eine Sprechrolle kriegt. Und dann dachte ich, die Geschichte möchte ich bitte schreiben. Ich möchte mir vorstellen, wie sowas passiert. Und das ist auch eine sehr, sehr früh hier in dem Buch habe ich das gemacht.
Ja, allerdings, die besten Geschichten schreibt irgendwie echt das Leben. Wenn du bei so Sachen explizit nicht über dich schreiben willst oder aus deinem Leben greifen willst, wie machst du das? Ist das dann total fiktiv oder gibt es Menschen aus deinem Umfeld, die dich ganz klar inspirieren zu gewissen Personen oder Dingen, die passieren?
Ja, das muss ich jetzt natürlich verneinen, sonst sieht sich jeder in diesem Buch wieder. Das passiert ja dann häufig, wenn das Buch erschienen ist, dass dann Leute glauben, sie wären da geschrieben worden oder so. Natürlich, man geht ja mit wachen Augen durch die Welt, ne? Und man nimmt Situationen wahr und lernt Leute kennen. Und manche hinterlassen so einen Eindruck, ich will jetzt nicht sagen, ob gut oder schlecht, dass man denkt, eigentlich muss ich den Typen oder die Frau, die muss ich jetzt aufschreiben, weil sonst ist es, die Welt hat es verdient, über diesen seltsamen Menschen was zu erfahren. Und ja, es sind Leute drin, die sind mir wahrscheinlich nur für 10 Minuten begegnet. Und es sind Leute drin, die kenne ich wahrscheinlich seit Jahren. Also es ist alles durcheinander. Ich sage aber nicht, wer ist.
Ah, okay. Nicht mal, wenn die Leute dich ansprechen. Okay, ja gut, so viel ominöses Künstlergedöns muss irgendwie sein. Es gibt eine Person, die würde sie noch leben, gar nicht umhin könnte, festzustellen, sie kommt in diesem Buch vor. Denn Wolfgang freundet sich mit einem fast 80-jährigen älteren Herrn an. Der heißt Vico von Bülow und ist uns allen besser bekannt als Loriot. Ja. Und der, ich will nicht zu viel spoilern, aber die lernen sich kennen und ja, da passieren so Dinge. Ich habe drüber gelesen, dass das Buch von jemandem als Berlin-Roman, aber genauso auch eine große Hommage an Loriot eingeschätzt wurde. Und das würde ich auch so unterschreiben. Wie kam Loriot in dein Buch?
Also ein großes Thema, auch in dieser ganzen Coming-of-Age-Geschichte, war die Frage, muss ich denn Leute, wenn sie ernst tun, auch ernst nehmen? Und das ist sowieso, wenn man nach Berlin kommt, wo gerade mit 20 und wenn man aus Westfalen kommt, wie mein Protagonist, dann fragt man sich sowieso, warum sind die Leute alle so, warum tun die so wichtig? Und ich wollte dem irgendwas entgegenstellen, was einen Alternativvorschlag macht, wie man damit umgeht. Und der erste oder das Paradebeispiel dafür ist Vico von Bülow / Loriot, und zwar sowohl der Privatmensch, alles was ich über ihn gelesen habe, sagt, dass er eigentlich so gewesen ist, wie auch der Künstler. Also jemand, der nicht an der Welt verzweifelt, sondern sich daneben stellt, drauf guckt und sich wundert, drüber lacht und sich denkt, mein Gott, seid ihr alle bekloppt. Also der Gedanke eigentlich hat sich nicht verändert. Die Frage so, warum seid ihr alle so bescheuert, ist immer noch da, nur die Sichtweise darauf ist anders. Man findet das irgendwann einfach nur noch lustig und wundert sich drüber. Und das ist, glaube ich, Loriots Kern.
Okay, also das heißt, du hast Loriot nie getroffen. Du hast alles, was in diesem Buch zu lesen ist, dir angelesen, recherchiert?
Ja.
Ist das in irgendeiner Form angelehnt an Dinge? Also hast du recherchiert, wo war der? Könnten die sich wirklich getroffen haben?
Ja.
Wirklich?
Ja, also okay. Deswegen ist das Buch spielt 2003 und da war Vico von Bülow Honorarprofessor an der Universität der Künste. Ich erinnere mich noch, dass ich damals selber versucht habe, mich in dieses Seminar zu setzen, aber da wurde mir gesagt, Herr von Bülow unterrichtet nur einen ausgewählten Kreis an UdK-Studenten, und deswegen kam ich nicht dazu, ihn zu treffen. Aber ja, die Möglichkeit, ihn 2003 auf der Straße zu treffen, hat bestanden, und alles, was ich über ihn gelesen habe, es gibt ein Porträt von seinem Assistenten Stefan Luxi, das ich natürlich verschlungen habe, und alle Interviews, die gedruckt worden sind oder die irgendwo erschienen sind und so, habe ich natürlich mir zu Gemüte geführt und irgendwie auch verarbeitet. Ja.
Ich bin nicht nur genau wie dein Wolfgang aus Nordrhein-Westfalen, ich habe auch eine gewisse Zeit bei einem Anwalt gearbeitet.
Ja.
Und da habe ich natürlich, ich kann ja auch nicht aus meiner Haut, beim Lesen und Vorbereiten vom Interview sofort gedacht, krass, darf man das eigentlich? Also Loriot selber ist ja irgendwie leider nicht mehr unter uns. Ich vermisse den Schmerz. Ich bin auch mega Fan. Mein Gott, was war das? Ein großartiger Künstler. Und wie hat er uns millionenfach zum Lachen gebracht? Aber es gibt ja sicherlich noch sowas wie verwandte Familie und sowas. Und einfach, ich weiß, muss man da irgendjemanden fragen? Oder darf Loriot einfach in deinem Buch vorkommen?
Also ich selber habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Der Verlag hat gesagt, ja, haben wir drüber gesprochen. Unsere Beratung sagt, ist okay. Was wohl ein Problem ist und was wohl auch bei allen Sachen, die wogegen die Erben geklagt haben, immer ein Problem war, wenn man wirklich Sachen von ihm verwendet, wie Textzeilen, Sachen, die er selber erzählt hat. Es gab, glaube ich, vor Jahren mal eine Graphic Novel, wo jemand sein Leben erzählen wollte und zum großen Teil Geschichten verarbeitet hat, die er selber in Interviews erzählt hat. Das war ein Problem. Es hat, glaube ich, jemand prozessiert gegen Menschen, gegen jemanden, der versucht hat, den Satz, früher war mehr Lametta, auf ein T-Shirt oder auf irgendwas anderes zu drücken. Die haben aber verloren dann tatsächlich. Und ich glaube, wenn man es klein hält, also den Privatmenschen darf man darstellen, solange es nicht verunglimpfend ist. Ich glaube, das ist okay. Und ich glaube nicht, dass ich das getan habe. Und ansonsten habe ich mich sehr zurückgehalten, Sachen von ihm zu klauen, die man mir anhängen könnte. Aber gerade so an der Grenze.
Ich war mir sicher, dass ich jetzt nicht hier schlafende Hunde wecke, sondern dass dein Verlag sich seriöserweise mit dieser Frage beschäftigt haben muss. Es hat mich einfach wirklich interessiert, weil es ist eine relativ naheliegende Frage, finde ich jetzt. Stimmt es außerdem, dass du neben vielen Talenten auch zwei Wohnorte hast? Du pendelst zwischen Frankfurt am Main und Berlin, ist
ja.
Das noch richtig?
Ja.
Wie ist denn da so die Gewichtung? Was bezeichnest du als Heimat? Kann man wirklich zwei Orte haben, in denen man wohnt?
Also wenn ich sage, ich fahre nach Hause, dann fahre ich nach Berlin. Das ist mein Hauptwohnsitz und mein Klavier steht hier. Das ist, wo mein Klavier steht, ist Heimat. Und in Frankfurt bin ich sehr oft, weil ich in einer Coverband spiele, die heißt Weltitz auf Hessisch. Wir übersetzen Weltitz der letzten 120 Jahre aus dem Englischen ins Hessische. Und das kann man halt nur im südhessischen Sprachraum spielen, deswegen muss ich da öfter hinfahren.
Okay, Moment nochmal. Es ist ein Akustik-Rock-Duo.
Ja.
Was spielst du?
Gitarre.
Okay, Welthits auf Hessisch.
Ja.
Ich stelle mir vor, dann sind ja auch die Titel, es sind englische Hits, die ihr erstmal eindeutscht und dann auf Hessisch. Okay, kannst du
wir gehen nicht den Umweg übers Hochdeutsche, wir gehen gleich ins Hessische.
Okay, kannst du uns Beispiele geben, wie heißen denn die Songs?
Also von Bob Marley kennst du vielleicht, ich hab den Wachtmeister erschossen.
Ja, wie schön ist das denn? Kann man
oder
da...
Oder von Rihanna, unser Signature-Song ist immer noch von Rihanna, Regie Sham.
Ja, okay. Der Umbrella, Ella, okay.
Sham, genau.
Sham, okay. Ist das schön. Kann man damit auf Tour gehen außerhalb von Hessen?
Also wir haben vor ein paar Monaten in der Uferfabrik gespielt, in Tempelhof. Das war ganz okay. Da es kommen halt viele Exil-Hessen.
Ich war ganz Exil-Hessen.
Von denen das dann doch mehr gibt, als man... Wir haben auch mal in Hannover gespielt, wo die Leute ja gar keinen Dialekt mehr haben.
Ja.
Was erstaunlich war, dass da Leute hinkamen, Bekannte, die ich noch aus alten Poetry Slam-Zeiten kenne, die zu der Show gekommen sind, die nicht kommen, wenn ich mit meinem Kabarettprogramm Solo spiele. Also für die Musik haben sie sich mehr interessiert. Ja.
So, wenn man da interessiert ist, gibt es Tonträger von euch mit Welthits auf Hessisch oder macht ihr das nur live?
Auch da bewegen wir uns in einem rechtlichen Graubereich.
Ach, okay.
Sobald wir das übersetzen, gilt das als Bearbeitung. Das ist kein Coversong mehr, sondern eine Bearbeitung. Und da muss man eigentlich, um es aufzunehmen und zu verkaufen...
Verlag fragen.
Genau. Und das kann man eigentlich im Prinzip vergessen, wenn man nicht mit einem Major-Label zusammenarbeitet.
Okay, aber was ist das für eine schöne Idee? Kann ich kurz erfahren, bei welcher Gelegenheit ist euch das eingefallen? War der Appleboy im Spiel?
Ich bin mir sicher, wir wissen es nicht mehr so genau. Es ist okay. Auch, glaube ich, schon 10 Jahre her, vielleicht auch 11. Aber es muss irgendwas mit Alkohol zu tun gehabt haben, auf jeden Fall.
Ich finde es total schön. Das ist so herrlich. Okay, ich glaube, die nächste Musik, die wir hier anlegen haben, ist nicht auf Hessisch. Hotchip beherrschen das, glaube ich, nicht. Englisch können die ganz gut. Darum heißt der Song, der uns von der Lesung aus Tilman Birs neuem Buch trennt, Fire of Mercy. Bis gleich. So, nach ein bisschen Musik von Hotchip zurück zu meinem Gast. Wir sprechen mit Tilman Birr. Der ist ganz viel. Der ist Liedermacher, Kabarettist. Wir haben ja zum Ende des ersten Gesprächsblocks kurz erfahren, dass es dieses herrliche Akustik-Rock-Duo gibt, das Welthits auf Hessisch zum Besten gibt. Ich kriege mich darüber gar nicht ein. Das ist wirklich großartig und sehr lustig. Aber er ist natürlich auch noch Autor. Und er hat seinen zweiten Roman fertig. Und wie sind Sie hier reingekommen, heißt das Ganze. Was soll ich sagen? Du wirst ein bisschen draus lesen. Wie hast du das ausgewählt? Willst du uns vorweg ein bisschen erzählen, an welcher Stelle wir ins Buch einsteigen und warum?
Ich fange am liebsten ganz vorne an jetzt.
Ach, okay, wie einfach.
Wo Loriot selbst noch nicht auftaucht, aber seine Komik schon ein bisschen.
Oh Gott, das stimmt. Das ist, ja, das wollte ich im Interview. Ich muss immer ein bisschen auf die Zeit gucken. Das hätte ich auch angesprochen. Ich wollte gerade sagen, das geht ja auch schon los wie so ein, na gut. Sie genau. Hören selbst, weil jetzt liest, und wir spendieren ihm nochmal einen zauberhaften Applaus für Sie, Tilman Birr aus seinem Buch Wie sind Sie hier reingekommen?
An dem Tag, an dem die Amerikaner in Bagdad einmarschierten, war Wolfgang Schneider in Berlin angekommen. Viel hatte man ihm von dieser Stadt erzählt. Jeder zweite wäre DJ oder Musiker oder Performancekünstler. Stoffbeutel mit coolen Sprüchen bedrucken wäre hier ein Beruf. I blame my parents würde darauf stehen oder I love my penis. Bier wäre billiger als Kaffee, eigentlich wären ohnehin alle ständig betrunken. Wer unter 30 ist, wurde bis 12 schlafen, kurz, jeder konnte sein, was er sein wollte. Nun, ein paar Tage später, waren die Amerikaner in Kirkuk und Wolfgang klingelte bei Krause. Dies jedenfalls war der Name, der an der Klingel der Wohnung im Stockwerk unter ihm stand und Wolfgang wusste nicht, was ihn erwartete. Die Frau, die ihm öffnete, trug eine bunte, großgemusterte Bluse, war ungefähr Mitte 50 und sah aus, als würde sie öfter mal auf Tupperpartys gehen. »Hallo, ich heiße Wolfgang Schneider«, sagte Wolfgang. »Ja und?«, sagte die Frau und schaute erstaunt. »Ich wohne jetzt oben drüber«, sagte Wolfgang. »Ich wollte mich nur mal vorstellen. Ich bin gestern eingezogen.« »Ja, guten Tag«, sagte die Frau zögerlich. »Krause, Eheleute Krause!« »Was ist denn da schon wieder los?«, rief eine Männerstimme aus dem Inneren der Wohnung. »Hier ist einer, der sagt, er wohnt oben drüber«, rief Frau Krause zurück. »Und was will der?«, rief die Stimme. »Hat er noch nicht gesagt«, rief Frau Krause. Ich wollte nur guten Tag sagen, rief Wolfgang an Frau Krause vorbei in die Wohnung hinein. Ich bin jetzt Ihr neuer Nachbar, Wolfgang Schneider.
Schreien Sie doch nicht so laut, sagte Frau Krause.
Entschuldigung, sagte Wolfgang, ich wollte mich nur vorstellen.
Doch auch, Krause, rief der Mann aus der Wohnung.
Ja, das habe ich ja jetzt verstanden, sagte Frau Krause. Aber bei uns gibt's gleich Abendessen.
Vielen Dank, ich hab schon gegessen, sagte Wolfgang.
Aber wir werden ja wohl dürfen, sagte die Frau. Wir sind immerhin arbeitende Leute. Die Kantine ist nicht so doll bei uns. Heute gab's Nudeln mit irgendeiner Soße.
Nudeln hatte ich gestern.
Ich denke, Sie sind gestern eingezogen, sagte die Frau.
Ja, aber man kann doch einziehen und trotzdem Nudeln essen.
Am selben Tag, fragte die Frau.
Was will der? Brummte der Mann. Also, solange der nicht seine dreckigen Stiefel im Treppenaufgang stehen lässt, wie diese Asozialen im Parterre.
Mein Mann sagt, Sie sollen Ihre Stiefel nicht im Treppenaufgang stehen lassen, sagte die Frau.
Warum denn nicht? Sagte Wolfgang.
Weil es scheiße aussieht, rief der Mann. Räumen Sie Ihre Stiefel weg und Sie können essen, was Sie wollen.
Ich hab ja gar keine Stiefel da stehen, sagte Wolfgang.
Aber dann gehen Sie doch essen, mein Gott, rief der Mann. Können wir uns die ganze Diskussion ja sparen. Wir essen auch gleich.
Ich hab ja schon gegessen. Heute war ich beim Dönerladen. Döner esse ich ganz gern.
Wir essen mehr gut bürgerlich, sagte die Frau.
Du sollst das nicht immer sagen, rief der Mann aus der Wohnung.
Ich bin kein Bürgerlicher, ich bin Arbeiter und es wird auch so bleiben.
Naja, wir essen mehr so Hausmannskost, erklärte die Frau.
Wir wohnen immerhin schon seit vor der Wende hier. Aber seit wir letztes Jahr auf Usedom waren, will mein Mann auch Indisch.
Isst man da viel Indisch auf Usedom?
Nee, nicht so, sagte die Frau. Da isst man eigentlich mehr gut bürgerlich.
Was hab ich denn gerade gesagt? Rief Herr Krause.
Also wir waren da in einem indischen Restaurant. Seitdem will mein Mann Indisch. Da denkt man, man kennt jemanden.
Nur wenn's nicht so scharf ist, rief der Mann. Scharf mag ich nicht.
Scharf mag er nicht, sagte Frau Krause.
Ja, das mag nicht jeder, sagte Wolfgang. Mag er denn Koriander?
Keine Ahnung, sagte Frau Krause. Magst du Koriander?
Wieso soll ich keine Koreaner mögen, rief Herr Krause. Ich habe überhaupt nichts gegen Koreaner. Ich kenne ja keine Koreaner, nur Vietnamesen und das sind sehr anständige Leute.
Er kennt keinen Koriander, sagte Frau Krause.
Das isst man viel in Indien. Ein Freund von mir war neulich in Indien, in Kalkutta. Man macht sich ja keine Vorstellung.
Also das wäre mir nichts.
Waren Sie schon mal in Indien?
Nein. Waren Sie schon mal auf Usedom?
Nein.
Sehen Sie?
Frau Krause sah Wolfgang an, Wolfgang Frau Krause.
Warten, no, seid ihr tot? Rief der Mann von drinnen.
Also Sie wollten ja nur guten Tag sagen und ja nicht weiter stören, sagte Frau Krause.
Ja genau, sagte Wolfgang, dann weiß ich jetzt Bescheid.
Jetzt lassen Sie uns mal zu Abend essen, rief Herr Krause. Wir wohnen immerhin schon seit vor der Wende hier.
Ach so, dann ist das natürlich, danke, sagte Wolfgang.
Keine Ursache.
Auf Wiedersehen, sagte Wolfgang.
Auf Wiedersehen, sagte Frau Krause.
Tag auch, rief der Mann von drinnen. Dann schloss ich die Tür.
Tilman Bier aus seinem neuen Buch. Wie sind Sie hier reingekommen, falls Sie später eingeschaltet haben sollten? Ich muss natürlich noch, und ich hoffe, du kannst das kurz beantworten, aber die Frage ist mir wichtig, woran arbeitest du denn gerade, beziehungsweise was kommt denn als nächstes?
Als nächstes kommt, wenn es klappt, dieses Jahr noch ein Klavieralbum. Ich habe schon zwei Musikalben bisher schon gemacht und mein Corona-Baby ist das Klavier. Und die letzten Lieder, die ich geschrieben habe, waren alle am Klavier. Und wenn es klappt, dann würde ich ein Album aufnehmen, an dem ich Klavier spiele und singe.
Halt uns gerne auf dem Laufenden, würde ich mal sagen. Ansonsten, hast du dankenswerterweise ein paar Exemplare vom Buch mitgebracht? Wenn Sie hier im Studiopublikum Interesse haben, dann können Sie Tilman Bier ein Exemplar abkaufen und sich das hier vor Ort direkt noch signieren lassen. Und das Ganze heißt, wie sind Sie hier reingekommen? Zweiter Roman von Tilman Bier ist gestern erschienen im Satyr Verlag, um fast 328 Seiten. Kostet als Hardcover-Buch 23, als E-Book 15,99. Und am 20. September ist Buchpremiere in der Z-Bar in Mitte und dafür sind die Tickets auch schon im Vorverkauf. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, es hat dir auch Freude gemacht. Ich fand es toll, dass du da warst. Lieben Dank. Tilman Bier.
Danke sehr.